die Kirchen nennen den 6. Januar Epiphanias. Das bedeutet so viel wie das Erscheinen des Herrn. Wir verbinden den Termin mit dem Besuch der Weisen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr diese Woche Besuch hattet von den Sternsingern. Manche von euch vielleicht. Aber es ranken sich viele Legenden rund um die Geschichte dieser Weisen aus dem Morgenland. Insbesondere hier in Deutschland, wo es heißt, dass Reinhard von Dassel im Jahre 1156 die Gebeine der heiligen drei Könige nach Köln gebracht hat, wo sie als Reliquien bis auf den heutigen Tag aufgebahrt sind. Angeblich. Jede Menge Legenden ranken sich um diese Weisen aus dem Morgenland. Aber es ist immer wichtig zu schauen, was sagen denn die Zeugen dazu. Und Marcello hat es schon gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder auf unsere Verfassung zurückgreifen und da vielleicht den Text lesen. Und deshalb möchte ich euch einladen, Matthäus Kapitel 2 heute aufzuschlagen und wir lesen die ersten 12 Verse. Als Jesus in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes zur Welt gekommen war, da kamen Sterndeuter aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als der König Herodes davon hörte, geriet er in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Und er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Und sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Darauf rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und wollte von ihnen genau erfahren, wann der Stern erschienen sei. Und er schickte sie nach Bethlehem mit den Worten, geht und forscht nach dem Kind. Und sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich hingehen und ihm huldigen kann. Auf das Wort des Königs hin machten sie sich auf den Weg und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und als sie den Stern sahen, überkam sie große Freude. Und sie gingen ins Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil aber ein Traum sie angewiesen hatte, nicht zu Herodes zurückzugehen, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Wie eingangs schon gesagt, die Textpassage ist bei Epiphanias eingeordnet und ist eigentlich noch Teil der Weihnachtsgeschichte. Und wir finden diese Episode tatsächlich nur im Matthäusevangelium. Lukas schreibt darüber nicht, Markus schreibt darüber nicht, Johannes schreibt darüber nicht. Nur Matthäus. Jetzt gibt es, wie bereits gesagt, ganz, ganz viele Geschichten, viele Traditionen, viele Legenden über die Jahrhunderte, die sich um die Geschichte gebildet haben, die aber nicht in unserem Text von Matthäus zu finden sind. Wir wissen beispielsweise nicht, ob es 3 Sterndeuter waren. Es könnten auch 14 gewesen sein. Das mit den 3 ist lediglich eine Inferenz aus den Gaben aus Vers 11. Wir wissen auch nicht, ob sie auf Kamelen den weiten Weg gemacht haben. Sie könnten auch über eine Eselskarawane nach Jerusalem gekommen sein. Und sicherlich sind sie, wie manche unserer Weihnachtslieder es suggerieren, nicht zur Krippe gekommen. Denn Matthäus sagt uns in Vers 11, dass sie in das Haus gingen. Wenn der Stern ihnen zuerst um die Zeit von Jesu Geburt erschien, da hätten sie noch etliche Monate über die Reise gebraucht. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es etwa 1 bis 1,5 Jahre nach der Geburt von Jesu war, als sie angekommen sind. Und Maria und Jesus befinden sich in dem Haus. Josef findet hier auch keine Erwähnung. Und vielleicht ist euch beim Lesen aufgefallen, dass wir hier nichts von ihren Namen lesen, den man im Laufe der Jahrhunderte ihnen zugeschrieben hat. Kaspar, Balthasar, Melchior. Das kam erst im 6. Jahrhundert. Und wir wissen auch nicht genau, ob sie wirklich selbst auch Könige waren. Wenngleich der Kontrast zwischen dem ungläubigen König der Juden Herodes und den gottesfürchtigen heidnischen Königen für Matthäus' Darstellung in seinem Evangelium doch wirklich einen gewissen Charme mit sich bringen würde. Also gibt es doch einiges, was wir nicht wissen, was uns die Tradition im Laufe der Zeit so vor Augen gemalt hat. Aber wir haben diese Textpassage, diese Weisen der Sterndeuter, die Matthäus uns gibt. Und er hätte es uns nicht aufgeschrieben, wenn er sich nicht was dabei gedacht hätte. Wenn er uns nicht was Wichtiges mit auf den Weg geben will. Er hätte es nicht aufgeschrieben, wenn er überzeugt davon war, dass dieser Besuch wichtig ist. Aber warum war es ein besonders wichtiger Besuch? Ich denke, Matthäus würde sowas sagen wie: Es ist ein besonders wichtiger Besuch, erstens aufgrund des Ortes, der hier angesprochen wird. In Kapitel 1 hat Matthäus nämlich noch nicht darüber gesprochen, dass Jesus auch in Bethlehem geboren ist. Das macht er erst in Kapitel 2. Und ihr seht es in den Versen 1, 2 bis 5 und auch im Vers 6. Als die Besucher aus dem Morgenland in Jerusalem ankommen, da fragen sie danach, wo der neugeborene König der Juden ist. Jetzt schenken wir kleinen Ortschaften wahrscheinlich nicht so ganz viel Aufmerksamkeit. Ich habe diese Woche einen Strafzettel von der Gemeinde Habichtswald bekommen. Wisst ihr, wo das ist? Sehr gut. Andreas, da bin ich zwischen den kleinen Ortschaften Herrlinghausen und Niederlistingen, beides jeweils 300 Einwohner. Ich kenne die Gegend tatsächlich, ich habe da vor über 20 Jahren meinen Zivildienst gemacht, aber den Blitzer kannte ich noch nicht. Ja. Also wir geben kleinen Ortschaften einfach keine Bedeutung. Oder habt ihr diese Woche über Böllen nachgedacht? Kleinste Gemeinde in Baden-Württemberg, südlich des Belchen. Toller Ort übrigens, richtig schön. Nee, wir machen eigentlich, geben solchen Orten keine Aufmerksamkeit, es sei denn, wir suchen etwas oder jemanden. Und so kommt Bethlehem nicht nur auf die Karte, sondern ist plötzlich in unserem Abschnitt in aller Munde. Nachdem Herodes die Theologen herbeiruft und von seinen Gelehrten wissen will, wo denn dieser Messias geboren werden soll. Und sie sagen einmündig, und das ist bei theologischen Themen nicht immer ganz selbstverständlich, aber hier an der Stelle war alles glasklar. Bethlehem in Judäa, das sagt uns der Prophet Micha in Kapitel 5, Vers 2. Und sie zitieren die Textpassage, ja, doch etwas holprig, aber einigermaßen textsicher. Bethlehem, das war die Heimatstadt Davids, 1. Samuel 16. Und David war der König, der in 2. Samuel 7 von Gott eine spezielle Bundesverheißung bekommen hat. Gott sagte ihm, dein Thron wird für immer und ewiglich bestehen bleiben. Doch in der Zeit, als der Prophet Micha das im 7. Jahrhundert vor Christus verkündet hatte, da sprach er in einer Zeit, als es so schien, dass diese Königsdynastie kurz vor dem Aussterben war. Als es schien, als würde die Dynastie zu Ende kommen und dass es nie wieder einen König aus dem Hause David geben würde. Und es sah so aus, als würde die Verheißung Gottes irgendwo im Nirgendwo versickern. Doch genau zu diesem Zeitpunkt hält Micha, der Prophet, dieses Wort aufrecht und verkündet, dass es einen König aus der Familie Davids geben wird. Und der wird sogar von der gleichen Postleitzahl kommen wie David. Bethlehem war Davidsburg. Das hatte der Prophet Micha verkündet. Und das haben die Theologen von Herodes mitgeteilt. Aber warum bemüht sich Matthäus, diese Geschichte hier so detailliert uns aufzuschreiben? Warum der Abschnitt, der zeigen soll, dass Jesus in Bethlehem geboren ist? Nun, etliche Jahre später, und ihr wisst, dass Matthäus das nicht zum Zeitpunkt der Geburt geschrieben hat, sondern etwa 40 Jahre später, da gab es ein Problem bezüglich Jesus und seiner Herkunft. die Bibellese im letzten Jahr gemacht haben, sind unweigerlich über Johannes 7 gestolpert, Verse 40 bis 42. Da diskutieren nämlich einige Juden über Jesus und über seine Taten. Und manche sind miteinander im Zwiespalt. Die einen sagen, das muss klar der Messias sein, schau dir seine Wunder an. Und andere sagen, hast du keine Ahnung. Seit wann kommt der Messias aus Galiläa? Der muss aus Bethlehem kommen. Der kommt nicht aus Nazareth. Seht ihr, da gab es diese falschen Einschätzungen. Manche wussten, dass Jesus aus Nazareth kam und haben das auch nicht weiter untersucht. Sie dachten, wenn er aus Nazareth kommt und der Messias aus Bethlehem kommen soll, ja, dann kann Jesus unmöglich der Messias sein. Das waren deren Schlussfolgerungen. Sie schienen durchaus logisch zu dem Schluss gekommen zu sein, doch das Ergebnis ihrer Überlegungen war falsch. Denn sie haben eine falsche Vermutung in die Wurzel ihrer Argumentation gelegt. Und sie waren sicherlich nicht die Einzigen, und daher gibt es durchaus einen Grund, weshalb Matthäus uns das hier so aufschreibt. Matthäus, indem er sein Evangelium schreibt, setzt einen besonderen Stellenwert darauf, dass wir als Leser den Einblick bekommen, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, genauso wie es der Prophet Micha 700 Jahre zuvor vorausgesagt hat. Das ist wichtig, das zu sehen, denn was Matthäus uns damit sagt, wenn ich eine Parallele zu uns ziehen möchte, dann sagt er, hab keine oberflächliche Sichtweise von diesem Jesus, sondern schau dir genau an, sieh dir die Details an. Er wurde in Davidsburg geboren. Der Ort ist wichtig, um seine Legitimation zu unterstreichen. Und ich denke, da können wir was für uns ableiten. Hab keine oberflächliche Sicht von diesem Jesus. Das machen viele Menschen, Menschen, die aus ihrer Sicht vermeintlich Probleme haben mit diesem Jesus. Probleme mit einer Jungfrauengeburt, Probleme mit etwaigen Wundern, ja wie kann denn sowas sein? Probleme mit einer Auferstehung, wie kann denn sowas sein? Aber viele Leute haben Probleme mit diesem Jesus, eben weil sie sich nicht in die Beweislage hineinsetzen. Sie schauen sich diese nicht an. Sie haben eine oberflächliche Sichtweise von diesem Jesus. Sie setzen sich mit den literarischen Quellen und den Nachweisen und den Beweisen nicht auseinander. Sie haben sich meist nicht einmal die vier Evangelien hergenommen und durchgelesen und sich Gedanken darüber gemacht, was die Quellen über diesen Jesus sagen. Sie haben sich dem nicht ausgesetzt. Und manchmal, das sind auch wir als Kirchgänger, wenn ich uns so mal bezeichnen darf, diejenigen, die auch eine oberflächliche Sichtweise von diesem Jesus haben können. Und wenn wir das haben, dann laufen wir nicht nur Gefahr, falsche Eindrücke zu bekommen, sondern die Eindrücke sind dann auch falsch, zumindest unwuchtig, wenn ich es mal so sagen darf. Ich denke, es ist wichtig, selbst dann, wenn du von dir sagst, ich glaube das alles, ich habe überhaupt kein Problem damit, das zu glauben, dass du dich trotzdem regelmäßig mit den Zeitzeugen des Neuen Testaments auseinandersetzt. Der neue Bibelleseplan ist die Chance, wieder neu einzusteigen. Ich halte es für eine wichtige Übung für Christen, die Evangelien zu nehmen und langsam Abschnitt für Abschnitt immer wieder durchzulesen. Und während du das Stück für Stück machst, dann wirst du dir mit zunehmender Zeit an bestimmten Punkten immer wieder die Frage stellen, was sagt mir das über den Herrn, dem ich nachfolge? Was lehrt es mich über Jesus an dieser Stelle? Ermutigt es mich? Schockiert es mich? Lehrt es mich zu fürchten? Erweckt es Dankbarkeit, Verwunderung? Aber vor allem zeigt es mir mehr über ihn, wie er wirklich ist. Lass dich durch die Kadenzen der jeweiligen Übersetzungen, die du immer wieder liest, nicht vom Pferd stoßen, sondern frag dich, was das jeweils bedeutet. Und warum könnte das wichtig sein? Glaube ich das wirklich über Jesus oder habe ich das verdrängt, weil es mir doch im Alltag ungemütlich wird? Matthäus sagt dir heute Morgen, hab keine oberflächliche Sichtweise von diesem Jesus. Deshalb gibt er uns die Details rund um seine Herkunft. Und zweitens sagt er uns, der Besuch ist sehr wichtig aufgrund der Leute, denen wir hier begegnen. Ihr seht eine Gruppe in Vers 1 und 2, diese Magoi, wie sie im Griechischen heißen, die Sterndeuter. Weisen, wie wir sie nennen. Das waren gelehrte Leute. Gelehrte in verschiedenen Schriften, verschiedener Traditionen und Kulturen. Wir wissen nicht genau, woher sie kamen. Auch das sagt uns Matthäus nicht, nur aus dem Osten. Vermutlich kamen sie irgendwoher aus Persien oder Babylon. Alles, was wir über sie wissen, ist, dass sie Heiden sind. Sie waren keine Juden. Sie waren vielleicht sogar heidnische Astrologen, also Leute, die aus der Konstellation der Gestirne etwas rauslesen wollen. Und die kamen, um den König anzubeten, von dem sie glaubten, dass er geboren wurde. Also auf der einen Seite haben wir diese Heiden, die ganz wenig geistliches Licht haben, wenn ich es mal so sagen darf, weil sie wenig Zugang zu Gottes Wort haben. Und auf der anderen Seite, da sind die hohen Priester, die Theologen, die Schriftgelehrten. Das sind diejenigen, die die Schriften haben. Und das sind diejenigen, die die Propheten kennen und die Herodes-Frage aus der Schrift sofort beantworten können. Und da sehen wir etwas wie einen Kontrast von der einen zur anderen Gruppe. Und ich bin überzeugt, dass Matthäus genau diesen Kontrast bewusst in seine Erzählung stellt. Er hätte ja auch sagen können, der Herodes antwortet ihnen auf ihre Frage. Ich habe mich konsultiert mit meinen Gelehrten und die haben gesagt, in Bethlehem soll er geboren werden. Aber nein, Matthäus lässt extra die Schriftgelehrten und Theologen vortanzen, ja, die sich untereinander auch nicht immer ganz einig waren. Und hier sind diese heidnischen Besucher mit wenig Einsicht in Gottes Wahrheit und die kommen, um den verheißenen König anzubeten. Und auf der anderen Seite haben wir Gottes Volk und deren geistliche Führer und Theologen. Und die kennen die Antwort über den König, wo er geboren sein soll. Sie kennen die Schriften, aber sie selbst gehen nicht, um den König anzubeten. Sie scheinen nicht mal einen Reflex zu haben, danach zu suchen. Das Interessante ist im Matthäus-Evangelium, hier in Kapitel 2, Vers 4, da haben wir diese Gruppe. Hohe Priester und Schriftgelehrten, die das Bibelquiz sofort beantworten können, die tauchen nochmal auf in Matthäus 27, Verse 41 und 42. Das sind nämlich die, die dem leidenden Christus am Kreuz sagen, jetzt komm runter, König der Juden, und hilf dir selbst. Also haben wir diese zwei Gruppen. Mit dem enormen Kontrast. Einerseits diejenigen, die die Fakten über Jesus kennen und andere, die ihn anbeten. Wir haben eine Gruppe, die Studien über den Messias anstellen und andere, die sich vor ihm beugen. Jetzt heißt es nicht, dass man nicht beides haben könnte. Aber Matthäus möchte genau diesen Unterschied aufzeigen. Denn seht ihr, die Weisen, die konnten die Verbindung zu Jesus nicht herstellen, ohne das Wort aus der Schrift, das glauben wir, Römer 10, Vers 17. Sie brauchten das Licht der Schrift, das sie zu ihrem Herrn führt. Aber Matthäus zeigt uns eine Gruppe, die das Licht der Schrift hatten und dennoch leitete sie es nicht zu ihrem Herrn. Und da steckt eine Warnung für uns drin. Per Analogie stehen wir irgendwo in den Fußstapfen dieser Theologen und Schriftgelehrten, wir als Kirchgänger. Ja? Und hier ist die Warnung. Denn es kann sein, dass du eine gewisse Kenntnis von Gottes Wahrheit, von geistlicher Lehre und Gottes Willen hast, weil du die Schrift hast. Und trotzdem kann deine geistliche Wahrnehmung getrübt sein, eingeschläfert. Sie bringt dich nicht den ganzen Weg an den Punkt, diesen König wirklich anzubeten. In gewisser Weise können wir vielleicht geistlich überreizt sein, viel über den Jesus wissen, aber es führt uns nicht dazu, ihn wahrhaftig zu kennen und ihn zu suchen und ihm ganzheitlich zu dienen und nachzufolgen, wie auch diese Schriftgelehrten hier nicht zu seinen Jüngern wurden. Vielleicht hilft uns da ein bisschen ein abstrakteres Bild. Stellt euch vor, ihr seid heute Morgen hier reingekommen und da hinten, als ihr reingekommen seid, da sitzt ein Eisbär. Ja, wirklich, ein Eisbär. Jetzt habe ich euch wieder. Okay, gut. Ein Eisbär mit einem orangefarbenen Schal, Paul. Ja, und roten Turnschuhen. Ja, und der isst ein Erdbeereis aus der Waffel. Da vorne, da hinten. Ja, ihr seid reingekommen und als ihr das gesehen habt, ihr seid total erschrocken, seid gleich auf den Stefan zugegangen und habt ihm gesagt, Stefan, tu was. Ja? Also ihr seid total erschrocken und entgegen eurer Überzeugung, ja, seid ihr ganz in die ersten Reihen gekommen. Ja, normalerweise immer hinten, ne? Aber ihr seid ganz nach vorne gekommen, weil ihr hattet schon Respekt vor diesem Eisbär, der da sitzt. Und jetzt stellt euch vor, der Rot predigt und der Eisbär, der sitzt nur da und schlotzt sein Eis. Tut euch nichts. Auf dem Weg nach draußen, da geht ihr so raus, ja? Ihr habt Sorge und stellt euch vor, der wäre nächsten Sonntag wieder da. Und Woche für Woche ist er da. Und irgendwann merkt ihr, der sitzt einfach nur da und schlotzt sein Erdbeereis. Der mag es einfach hier. Der tut euch nichts. Ja? Und dann zum Adventsgottesdienst. Da ladet ihr Besucher ein, Freunde, Nachbarn. Und ihr kommt rein und da sitzt der Eisbär und die schnappen euch am Ärmel und sagen, was ist das? Und ihr sagt, ach, brauch dich nicht weiter bekümmern, das ist unser Eisbär. Ja? Also ihr seid auf den Punkt gekommen, er tut euch nichts mehr. Du gibst ihm keine Bedeutung. Aber genau das ist die Gefahr. Die Gefahr manchmal mit unserer Kenntnis von diesem Jesus ist schon so selbstverständlich geworden, dass seine Worte vielleicht gar nicht mehr so richtig schneiden. Und Jesus hat ein paar richtig schnittige Sprüche drauf. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir, wenn wir in den Sandalen oder in den Fußstapfen derer stecken und Jesus darum bitten, dass er uns ein weiches Herz schenkt, damit all die Dinge, die wir über ihn kennenlernen, nicht einfach nur in den Kopf steigen, sondern dass sie uns dazu bewegen, ihn anzubeten. Und drittens war dieser Besuch von großer Bedeutung aufgrund der Politik, die dahinter liegt. Jetzt mögt ihr sagen, oh, nicht schon wieder Gemeinde und Politik und das auch noch am Anfang des Jahres. Aber wir sehen in den Versen 2 bis 3 und 7 und 8 doch etwas von dieser Politik, wenn ich es mal so nennen darf. Wir lesen von Herodes Schreck in Vers 3, nachdem die Weisen die Frage gestellt haben, wo denn der neugeborene König der Juden ist. Und Herodes erschrak und mit ihm ganz Jerusalem. Und ganz Jerusalem ist wahrscheinlich erschrocken, weil Herodes erschrocken ist. Denn wenn Herodes schlecht gestimmt war, dann gab es Ärger. Dieser Herodes, von dem hier die Rede ist, den nennt man in der Geschichte Herodes den Großen. Er wurde vom römischen Senat um etwa 40 vor Christus zum König über Judäa gemacht und war zu dem Zeitpunkt hier schon fast am Ende seiner Amtszeit. Aus Sicht der Römer war ein passender König, gut in der Administration, einer, der hart durchgreift. Für die Juden war er einfach nur ein grausamer Herrscher. Insbesondere gegen Ende seiner Herrschaft wurde er zusehends misstrauisch über jeglichen potenziellen Rivalen, die sich seine Position innemachen konnten. Er hat während seiner Macht, neben anderen, auch drei seiner Schwager exekutieren lassen. Er hatte eine seiner Frauen hinrichten lassen, eine Schwiegermutter und er ließ drei seiner Söhne ermorden. Der damalige römische Kaiser Augustus hatte über den Herodes gesagt, es ist besser, seine Sau zu sein als sein Sohn. Es ist nicht verwunderlich, dass wenn Herodes erschrickt, dass dann auch ganz Jerusalem erschrickt, weil man schon in Deckung geht und auf das achtet, was als nächstes kommt und sich davor fürchtet. Herodes erschrak, weil es da einen anderen König geben soll. Er wittert einen Komplott. Schließlich war Herodes ja nicht mal aus jüdischem Haus und schon gar nicht aus Davids Familie. sondern er war von den Römern eingesetzt. Jetzt gibt es unter uns vielleicht Leute, die denken, ach, das, Herodes, das irgendwie falsch einordnet hier. Also nicht ganz richtig versteht. Vielleicht gibt es unter uns jemand, der denkt, ach, wenn ich doch nur eine halbe Stunde Audienz mit diesem Herodes haben könnte, dann würde ich ihm alles erklären. Ich bin mir sicher, er würde sich dann beruhigen. Ich könnte ihm aufzeigen, dass es hier nicht um einen Konflikt zu handeln scheint, dass sich alles erklären lässt, dass auch Herodes erkennt, dass es gar nicht um sein Reich geht. Also man alles irgendwie erklären kann und es gar nicht miteinander in Konflikt steht. Das ist so ein bisschen wie der weihnachtliche Malwettbewerb in der Grundschule, also in einer modernen, säkularen Grundschule. Wenn wir alle malen Weihnachtsbilder, aber sie dürfen ja nicht religiös sein. Ja? Für die meisten ist das überhaupt kein Problem. Also ein bisschen Weihnachtsbaum, ein paar Geschenken drunter, der Weihnachtsmann, die Rentiere. Einer versucht sich sogar am Grinch. Ja? Aber einer, der zeichnet drei Weise, die einem Stern nachfolgen, und der Lehrer sagt kritisch, aber das ist schon religiös. Nein, das sind drei Wissenschaftler, die schauen nach dem Stern, um Aufschluss über den Urknall zu bekommen. Also man kann alles irgendwie wegerklären. Ja? Auch mit Herodes kann man alles wegerklären. Auch er meint, auch der Junge, der versucht zu erklären, warum er das jetzt gemalt hat, der versucht, irgendeinen potenziellen Konflikt wegzuerklären. Und wir sind in so einer Zeit, wo wir alles immer wegerklären wollen. Konflikten aus dem Weg gehen. Aber ich glaube, dass Herodes das sehr wohl verstanden hat, um was es hier geht. Selbst wenn du jetzt in der Rolle gewesen wärst, dass du versucht hättest, dem Herodes zu erklären, dass es sich nicht um ein politisches Reich handeln würde. Ja, also nicht um ein irdisches Reich. Dass Jesus eine ganz andere Art von König ist, der ja die Herzen der Menschen regieren will. Wenn man doch einfach nur erklären würde, dass Jesus nicht an einem politischen Reich interessiert ist, an einem irdischen, sondern dass er ein geistliches Reich, ein Himmelreich aufbauen möchte, was auch immer das sein mag. Und dass Jesus doch nur die Herzen der Menschen ändern möchte und dass es ihm gar nicht darum geht, deine Herrschaft, Herodes, zu untergraben. Vielleicht denkt der eine oder andere von uns so, aber ich denke, Herodes hat sich schon verstanden, was es bedeutet, wenn der König der Juden kommt. Auch wenn viel Wahrheit in dem steckt, was ich gerade gesagt habe, aber da steckt auch ein entscheidender Irrtum. Denn wenn wir sagen, dass Jesus doch nur kam, um ein geistliches Himmelreich aufzubauen, dann meinen wir manchmal damit, dass es sich in einer ganz anderen Sphäre abspielt. Keine direkte Verbindung mit der realen Welt hat, in der es reale Tyrannen und Despoten gibt. Aber das ist nicht das, was wir glauben. Und ist vor allem nicht das, was wir beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Das bedeutet, dass Gottes Wille auf Erden geschieht, wie im Himmel. Ist das geistlich? Ja. Ist Gottes Reich, das kommt. Ist es politisch? Sicherlich auch. Denn letztlich wird Gottes Wille auf Erden genauso umgesetzt wie im Himmel. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, denn es gibt die Neigung auch unter uns Christen, die Jesus nur zu einer sicheren religiösen Figur machen. Habakuk schreibt, die Erde wird voll sein von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und wenn wir nicht glauben, dass Jesu Herrschaft auch eine zutiefst irdische, politische Ebene hat, dann haben wir ein Problem mit Psalm 2. Ich möchte euch einladen, den heute Mittag mal zu lesen. Daher denke ich, dass Herodes diesen Aspekt sehr gut verstanden hat. Und letztlich kam seine Ernennung zum König ja nicht so sehr durch Gottes Gnaden, wie man heute sagt, sondern durch römische Gnaden. Jetzt wirst du sicherlich sagen, aber das Problem, das wir haben, ist, dass wir doch nicht sagen können, wann Jesus seine Herrschaft hier auf Erden aufbauen wird. Das ist sicherlich richtig. Jesus hat die Fülle seiner Herrschaft bei seinem ersten Kommen nicht vollendet. Das stimmt. Aber es sind keine reinen Metaphern, wenn sich die Schrift, deren sich die Schrift bedient, wenn sie darüber redet, dass Könige sich vor dem König der Könige beugen werden. Wenn es heißt, dass alle Nationen ihm dienen werden. Die Schrift meint das ernst. Jetzt müssen wir uns hier nicht Gedanken machen, wann das sein wird, ob in einem tausendjährigen Reich oder wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, denn auch in jedem Fall handelt es sich um eine reale Herrschaft. Die Zeit ist und wird kommen, wenn Jesu Reich und Herrschaft mit realen Königen, Nationen und Despoten zu tun hat. Und die Kirchengeschichte ist tatsächlich voll davon. Warum, denkt ihr, wurden durch die Tyrannen über die Jahrhunderte stets die Anhänger Jesu verfolgt? Vielleicht, weil sie wissen, dass die Gemeinde Jesu eine Gruppe von Menschen ist, die subversive Gebete beten, wie dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich denke, Herodes hat aus seiner Sicht die Sache nicht ganz verkehrt eingeordnet, auch wenn er sicherlich nicht alles gewusst hat, die Art von Jesu Herrschaft nicht begreift. Aber er wusste, wenn es einen anderen König gibt außer ihm, dass er nicht der Legitime war. Und das ist ihm kräftig aufgestoßen. Und das ist etwas, das wir uns als Jünger Jesu stets vor Augen führen müssen und wo auch wir, die Führer der Welt, stets daran erinnern müssen, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Ganz egal, ob Putin, Trump, Merz, Netanyahu, Macron oder wie sie alle heißen, sie sind nicht die ultimativen Könige, auch wenn sie sich manchmal als solche aufführen. Es war der Theologe und Pastor Andrew Melville, zu Zeiten der schottischen Reformation. Er nahm den König am Ärmel, König James VI. Von Schottland, so nach dem Motto: Bürschle, jetzt möchte ich dir mal was sagen. Und dann sagte er: James, es gibt zwei Königreiche in Schottland. Da gibt es Jesus Christus, den König der Könige, und sein Reich, die Kirche, dessen Untertan König James ist. Und dessen Reich weder, in dessen Reich James weder König ist, noch Herr, nicht einmal Haupt, wenn überhaupt nur ein Glied. Das ist mutig. Hat er auch Konsequenzen für Andrew Melville. Aber letztlich wird das sehr selten den Königen und Herrschern der Welt gesagt, aber sie sollten es öfters hören. Und hier ist die persönliche Anwendung für uns, denn jeder von uns hat eine Art Herodes-Natur in uns. Denn wenn wir denken, wir hätten die Kontrolle, dann mögen wir den Gedanken, dass jemand anderes als wir selbst über uns herrscht, nicht wirklich. Und wenn wir hören, dass der Herr Jesus genau das ist, nämlich Herr, und wenn er der König ist, dann geziemt es sich für den König zu herrschen. Und wenn Jesus der König ist, dann wird er über mein Leben herrschen. Und das bedeutet, dass nicht ich bestimme, und das kann mich genauso erschrecken lassen wie Herodes. Also haben wir die Herausforderung, uns der Herrschaft Jesu zu stellen. Und viertens sagt uns Matthäus, dass der Besuch von besonderer Bedeutung ist aufgrund der Vorsehung, die hier erkennbar ist. Jetzt ist der Begriff der Vorsehung im deutschen Sprachgebrauch seit dem Dritten Reich leider sehr belastet. Das hat dazu geführt, dass wir heute kaum noch in Kirchen über die Vorsehung sprechen. Doch in der Bibel wird das Prinzip sehr, sehr stark betont. Und hier in unserem Text sehen wir es an verschiedenen Stellen, aber insbesondere im Vers 12. Seht ihr, Herodes, der hatte diesen super Plan. Verse 7 und 8. Er lässt die Weisen nach Bethlehem gehen, nach dem Kind suchen und dann wieder zu ihm zu kommen, damit er angeblich selbst zum Kind geht, um es anzubeten. Es hört sich sehr anständig an, aber sein Plan war, dass die Weisen zu seinen Informanten werden und er wird einfach abwarten, bis sie ihm Bericht bringen und dann wird er so vorgehen wie mit allen anderen Rivalen auch. Ein bisschen Blut hat Herodes nie gestört. Das war sein Plan. Wir warten, bis die Fremden zurückkommen und dann schlagen wir präzise zu. Aber ist es nicht interessant, wie uns in Vers 12 gesagt wird, dass Gott ihnen einen Traum befahl, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren und zogen auf einem anderen Weg wieder ins Land? Ich finde es interessant und faszinierend zugleich, dass selbst ein raffinierter, ausgearbeiteter Plan eines irdischen Herrschers, Tyrannen, wie auch immer man ihn bezeichnen mag, von Gott durch einen einfachen Traum einfach so auf den Kopf gestellt werden kann. Gottes Vorsehung, diese mysteriöse und doch zugleich klare Weise seines operativen Eingreifens, die Exekutive, um sein Reich und sein Volk zu schützen. Und wir wissen, dass es keine Garantie ist, dass jeder von uns immun ist gegen Leid, Stress, Konflikt, ja sogar Tod. Aber es sagt uns, dass hier kein irdischer Tyrann, ganz gleich wie machtvoll er auch sein mag, er erfolgreich gegen Gottes König vorgehen kann. Es braucht nur ein Träumchen, um es auf den Kopf zu stellen. Jetzt habt ihr, wenn ihr der Chronologie in der Bibellese gefolgt seid und im Genesis seid, bis Kapitel 30, da hattet ihr schon jede Menge supernatürliche Begegnungen mit Gott und Träumen. Matthäus beschreibt das hier viel, viel tiefer, viel einfacher. Ja? Und deshalb passt auf, dass ihr nicht in die Irre geführt werdet durch dieses Vorgehen Gottes. Denn es ist hier im Matthäus ein stilles Vorgehen. Da gab es keine Trompetenfanfaren, kein Erdbeben, kein herausragendes Blitzen oder Donnern, nicht mal einen Engel, sondern einfach nur eine stille Warnung in einem Traum. Wir lesen nicht mal, dass Gott im Traum erschienen ist. Manche von uns müssen das wissen, um etwas klarer zu erkennen, wie Gottes Vorsehung funktionieren kann. Als ich noch in der Schule war, da gab es in der Parallelklasse einen Schulkameraden, der ging in eine Gemeinde, heute würde man theologisch unqualifiziert sagen, in eine sehr lebendige Gemeinde, was auch immer das bedeutet. Ja. Und ich erinnere mich noch gut an einen Morgen, es muss wohl ein Montag gewesen sein, da kam er sehr animiert auf mich zu und sagte, Mensch, gestern, wir hatten einen phänomenalen Gottesdienst. Der Geist, der hat reingehauen. Die Leute sind umgefallen und eine Frau ist auf diese Weise sogar zum Glauben gekommen. Sie hat danach berichtet, wie ihr Jesus begegnet ist, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Er war sichtlich davon getragen. Und dann sagt er zu mir, passiert sowas auch bei euch in der Gemeinde? Und zugegebenermaßen, ich bin vielleicht mehr so der Timotheus, ne, der durch seine Mutter und Großmutter, ja, also weniger Damaskus, ja. Und deshalb sagte ich zu ihm, also bei uns in der Gemeinde ist der Herr so mächtig, er kann sie sogar im Sitzen und im stillen Kämmerlein erretten. Also nicht so dramatisch, aber genauso real. Und deshalb müssen wir hier auf der Hut sein und nicht fälschlicherweise annehmen, dass Gott nur dann am Werk ist, wenn es vermeintlich viel geistlichen Lärm gibt. Nimm das mit in dein Leben, in deinen Alltag. Denk nicht, dass Gott nur dann gegenwärtig ist, wenn es spektakulär zugeht, sondern nimm die Zusage mit, dass er im Alltag auch im Stillen gegenwärtig ist. Und noch etwas ist wichtig. Gott ist nicht nur dann am Werk, wenn die Dinge einen Lauf zu haben scheinen. Schau auf die Textpassage, auf die Situation hier. Selbst in widrigen, in potenziell gefährlichen Situationen ist er gegenwärtig und kann im Stillen agieren. Selbst dann, wenn dir die Kraft ausgeht, sagt er dir, in den Schwachen bin ich mächtig. Und deshalb trainiere deine Wahrnehmung, sonst verpasst dein geistliches Auge das mysteriöse Handeln durch Gottes Vorsehung im Stillen deines Lebens. Das ist bei weitem nicht alles, was in der Geschichte steckt. Wir haben noch gar nicht über die Geschenke gesprochen. Und darüber, dass wohl Matthäus und auch die Weisen keine wirklich guten Katholiken wären. Denn wir lesen im Vers 11, sie gingen ins Haus hinein, sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm die Geschenke dar. Nur ihm. Einmal mehr möchte ich unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit dem Text auseinandersetzen. Dann beginnen wir Stück für Stück zu erkennen, wie er wirklich ist, damit wir unser Vertrauen in ihn setzen, wie er wirklich ist. Was haben wir hier am Anfang des zweiten Kapitels? Einen besonders wichtigen Besuch, den Matthäus für uns aufgeschrieben hat, damit wir die Implikationen nicht vergessen. Deshalb hat er es für uns aufgeschrieben. Lasst uns kurz beten. Herr Jesus, wir bekennen dich als den König der Könige und unseren König. Bewege unsere Herzen, damit wir mit Freuden unsere Knie vor ihm beugen und uns ganz in seinen Dienst stellen. Hilf uns, dich herrschen zu lassen in unserem Leben und beweg uns zur Freude und zur Dankbarkeit in der Erkenntnis, dass wenn wir Knechte Christi sind, dass wir bei wahrer Freiheit angekommen sind. Amen.